Unsere Thematik heute Morgen lautet ja eine besondere Offenbarung. Und wenn wir darüber sprechen, eine besondere Offenbarung, dann ist es ja auch wichtig, dass wir besonders gut in die Bibel hineinschauen. Und da habe ich gerade ein Beispiel selber erlebt. Wir waren ja gestern in Berlingen am Bodensee und hatten dort diese Hochzeitsfeier. Und das war in einer wunderschönen Kirche, herrlich geschmückt, auch direkt am Bodensee liegend. Und wir kamen da jetzt in diese Kirche hinein. Und dann im Eingangsbereich, da stand ein Tisch und darauf standen Desinfektionsmittel und dann lag da so eine Eintragungsliste und ich habe natürlich gleich gedacht, oh, da müssen wir uns eintragen und so weiter. Und ich sage meiner Frau, Elke, komm mal schnell, trag uns da ein, meinen Namen auch gleich mit. Und dann war da die Tochter noch dabei, unsere Nathalie, und die fing dann an schon zu schreiben und meine Frau stand daneben und ich war woanders etwas am Vorbereiten. Und auf einmal liest meine Frau, was da stand. Da stand nämlich Ausflug der Senioren dieser Kirchengemeinde am 10. September nach Waldshut. Mussten wir alles wieder streichen. Eben, das ist es. Da habe ich mir gedacht, ja, das ist ja auch so mit dem Wort Gottes. Wenn wir das Wort Gottes lesen, da müssen wir wirklich, da darf man nicht so oberflächlich lesen, da muss man wirklich hinein und manchmal auch jedes Wort ganz speziell beachten. Und das wird hier und da auch heute Morgen der Fall sein. Eine besondere Offenbarung, ich habe da dann drei Hauptpunkte, die Offenbarung über Jesus einmal und dann die Offenbarung über Kommendes. Und weiter die Offenbarung über Bleibendes. Also zunächst einmal die Offenbarung über Jesus. Ich danke dir, Freddy, dass du den Text gelesen hast. Und da heißt es ja, dass der Herr Jesus sagt, als aber Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, wer sagen die Menschen, dass ich der Sohn des Menschen sei. Was ist Menschenmeinung? Was sagen die Menschen über mich? Nun zunächst einmal Caesarea Philippi. Es liegt ungefähr 40 Kilometer nördlich vom See Genezareth, an der Grenze zum Libanon und zu Syrien, schon im Bereich des Hermonberges. Und in dieser Region, da regierte Philippus, das war ein Sohn von Herodes dem Großen. Und der hatte dann Caesarea Philippi zur sogenannten Hauptstadt dieser Region gemacht. Und er wollte sich dann auch vielleicht ein bisschen profilieren oder einschmeicheln beim Caesar in Rom. Und dann hat er diesem Ort den Namen Caesarea gegeben, aber er wollte sich natürlich auch verewigen. Und dann hat er noch Philippus dazu geschrieben und so ist dann eigentlich diese Stadt entstanden oder besser gesagt dieser Name Caesarea Philippi. Und dort, das war eine besondere Gegend, damals als die Griechen diese Landstriche erobert haben, 332 vor Christus, da wurde dann dort gerade auch in Caesarea Philippi der heidnische Gott Pan unter anderem verehrt und der hat Nymphen gehabt und die wurden verehrt und Zeus auch noch. Und jetzt in dieser heidnischen Umgebung, Götter fremder Religionen, die ja in Wirklichkeit keine Götter sind, da fragt nun der Herr Jesus seine Jünger, was sagen die Menschen über mich, wer ich bin? Und weil ich das so gelesen habe, da habe ich gedacht, Mensch, das ist doch hochaktuell. Da sieht man wieder einmal mehr, wie aktuell die Bibel überhaupt ist, immer modern. Was sagen denn heute die Menschen über Jesus? Zum Beispiel, was sagen die großen Weltreligionen über den Herrn? Die haben ihre Meinungen oder vielleicht auch in der Pop- oder Filmszene. Wie wird Jesus da dargestellt, wenn er dargestellt wird? Oder von großen Künstlern, von der Wissenschaft, von der Theologie, von der Politik und überhaupt in der Gesellschaft? Mein Nachbar oder mein Arbeitskollege im Büro, im Geschäft, was denkt der, was sagt der über Jesus? Nun, der Koran zum Beispiel, der sagt ja ganz deutlich, Allah hat keinen Sohn. Also damit verleugnet der Koran die Sohnschaft Jesu und damit die Gottheit Jesu. Und noch mehr, in Sure Kapitel 4, Vers 157 steht geschrieben, sie haben ihn, also Jesus, in Wirklichkeit nicht getötet und auch nicht gekreuzigt. Vielmehr erschien ihnen ein anderer ähnlich, sodass sie ihn mit Jesus verwechselten und töteten. Das ist die Aussage des Korans über Jesus. Aber der Talmud, der steht da nicht besser da. Der Talmud sagt, durch Jesus kam okkulte Zauberei nach Israel. Und er entstammt aus der Hurerei Marias mit einem römischen Soldaten. Also da würde ich fast sagen, das ist schlimmer als der Koran. Und der Talmud wird ja leider, und das Rabbinertum sowieso auch, über die Bibel gestellt. Da sind ja die Überlieferungen wichtiger als das, was die Bibel sagt. Also da hatte ich dieser Tage, habe ich das gelesen, in einer Zeitschrift, ein messianischer Jude berichtet das, er hatte mit orthodoxen Juden hatte er zu tun und dann wollte er sie auch mit dem Evangelium erreichen und dann hat er aus ihren Gebeten, aus ihren Morgengebeten zitiert, die orthodoxen Juden beginnen nämlich ihr Morgengebet, haltet euch fest, unter anderem mit dem Satz, also lieber Gott, danke, dass du mich nicht als Frau geschaffen hast. Ja, nein. Ja, das ist wirklich empörend. Das ist wirklich empörend. Und dann hat er ihnen versucht darzulegen, was die Bibel darüber sagt, ja? Aber dann haben die wiederum geantwortet, ja, wir können doch nicht das, was die Rabbiner uns da übermittelt haben an Überlieferungen, das können wir doch nicht so einfach so streichen. Ja, aber die Bibel sagt doch ganz was anderes. Menschenmeinung. Traditionen, Überlieferungen, ja, das ist hart. Heute, wenn man einen Anti-Jesus-Film produziert oder kritische Bücher oder Romane auch meinetwegen über Jesus, ja, die schaffen es sofort in die Bestsellerlisten. Sofort. Aber gut. Was sagen die Menschen über mich? Ja, die Jünger antworten, ja du, die einen sagen, du bist Johannes der Täufer vielleicht oder Elia oder Jeremia oder einer der anderen Propheten. Er spricht zu ihnen, und ihr? Was sagt ihr über mich, wer ich bin? Er fordert sie heraus, mitten im tiefen Heidnischen, Heidentum, Gott Pan und Zeus und alles. Was sagt ihr, mitten in dieser Welt, mitten in dieser Gesellschaft, in der ihr lebt, was sagt ihr über mich? Ja, manche haben gar keine eigene Meinung, keine festgelegte Meinung, manche haben sie schon, vielleicht ablehnend. Es gibt aber auch solche, die übernehmen die Meinung der anderen und machen die andere Meinung zu ihrer Meinung. Haben eigentlich gar keine eigene, aber das haben sie aber irgendwas gelesen, von irgendeinem Atheisten, Philosophen und was weiß ich nicht alles, und dann finden sie das gut. Interessant finde ich, dass dem Herrn Jesus das offensichtlich gar nicht so interessiert und ihm, glaube ich, gar nicht so wichtig war, was andere über ihn denken oder sagen. Er fragt das mal kurz und er sagt, Was sagen die Menschen über mich? Ja, so und so und so und so. Und dann kommentiert er das gar nicht. Er kommentiert das gar nicht und er geht gleich weiter und sagt, okay, und ihr? Mich interessiert eigentlich nur, was du über mich denkst. Da wird es ganz persönlich. Was du über mich sagst. Er fragt, für wen hältst du mich? Da müssen wir eine Antwort geben. Wir könnten ja jetzt mal 30 Sekunden still werden, ne? Und Jesus eine Antwort geben. Was würdest du sagen? Ich habe da was gefunden, das muss ich sagen. Ich habe da auch die Quellen sogar, weil man glaubt es kaum. Aussagen von Napoleon. Interessant, so ziemlich am Ende seines Lebens. Der Mann hatte verloren da. Seine Kriege, die letzten. Und dann ist er ja verbannt worden auf die Insel Elba. Und einige Getreue mit ihm waren dann da auf dieser Elba-Insel zusammen. Und da hat sich Napoleon sehr viele Gedanken gemacht. Und er hat sich auch sehr viele Gedanken gemacht über die Bibel. Und er hat dann öfter mit seinen Getreuen da im Kreis gesessen, irgendwo zusammengesessen. Und dann haben die über die Bibel geredet und über Jesus. Und was ich hier habe, sind Aussagen von Napoleon. Ich darf Ihnen das vorlesen, ja? Meine Herren, ich kenne die Menschen. Jesus Christus war mehr als ein Mensch. Zwischen ihm und jeder anderen Person in der Welt gibt es überhaupt keinen Vergleich. Alexander, Cäsar, Karl der Große und ich haben Reiche gegründet, aber worauf beruhten die Schöpfungen unseres Genies? Auf Gewalt. Jesus Christus gründete sein Reich auf der Liebe. Und zu dieser Stunde würden Millionen Menschen für ihn sterben wollen. Ist doch gewaltig, ja? Aber weiter. Alles an Christus erstaunt mich. Sein Feuer beeindruckt mich tief und seine Willenskraft beschämt mich. Zwischen ihm und wem immer auf der Welt gibt es keinen Vergleich. Er ist wahrhaftig einzig. Seine Gedanken, die Wahrheit, die er verkündet, seine Art zu überzeugen, lassen sich weder durch menschliche Bildung noch durch die Natur der Dinge erklären. Jesus borgte sich nichts von unserem Wissen aus. Nirgendwo, außer einzig in ihm selbst, lässt sich die Nachahmung oder das Beispiel seines Lebens finden. Ich suche vergeblich in der Geschichte etwas, das Jesus gleich ist oder dem Evangelium nahe kommt. Weder Geschichte, noch Menschheit, noch die Jahrhunderte, noch die Natur bieten mir etwas dar, mit dem ich es vergleichen oder erklären kann. Alles hier ist außerordentlich. Je mehr ich das Evangelium bedenke, desto sicherer bin ich mir, dass es dort nichts gibt, das nicht jenseits des Gangs der Ereignisse und allen menschlichen Verstandes ist. Hier liegt das Buch per Exzellenz, die Bibel, auf meinem Tisch. Ich werde nicht müde, es immer wieder zu lesen. Jeden Tag lese ich es mit derselben Lust. Napoleon Bonaparte. Da würde man sich freuen, oh, wenn der Mann noch die Kurve gekriegt hat, hä? Sich am Schluss noch bekehrt hat. Übrigens dann sein Stiefsohn, Napoleon III., der hat gestern, wo wir in der Kirche waren, in Berlingen, da hat der ziemlich viel so Ornamente und so Skulpturen gespendet für diese Kirche. Das ist dann noch im Original. Interessant, also da muss irgendwie dann christlich wirklich was passiert sein. Gut, was sagen die Menschen, wer ich sei? Und wenn wir jetzt ruhig werden würden, was sagst du? Was sagst du? Ja, und jetzt kommt natürlich gleich Petrus. Wie aus der Pistole geschossen, so wie er war. Obwohl er dann manchmal auch wieder ins Fettnäpfchen getreten ist, ja? dauerte nicht lange, dann hat er schon gesagt, das widerfahre dir nur nicht, bloß nicht sterben am Kreuz. Und da sagt Jesus ihm, Satan, geh hinter mich, ja? Aber er war eben beides. Das ist, irgendwie finde ich den Mann toll, ja, wenn ich das so sagen darf. Klasse, der fasziniert mich immer wieder, dieser Petrus. Wie der da rennt zum Grab und den Johannes überholt und gleich reinspringt. Der Johannes, der bleibt da außen vor erstmal, guckt da ein bisschen rein. Johannes, geh mal, mach mal Platz, bumm, drin ist er. Ja? Immer mit dem Wort vorne. Und hier auch. Simon Petrus aber antwortet und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, glückselig bist du, Simon Barjona, denn Fleisch und Blut haben es dir nicht offenbart, sondern mein Vater, der in den Himmeln ist. Das ist also so vom Geist inspiriert, das hat Gott, diese Wahrheit, die Petrus hier repräsentiert, die kam direkt von oben. Es war also ein göttliches Bekenntnis über seine Lippen. Und da sagt er, du bist der Christus, das heißt, du bist der Gesalbte. Du bist der Messias, auf den wir schon so lange warten und damit bist denn du auch der Retter. Du bist der, von dem alle Propheten geredet haben. Es sollen ja ungefähr mehr, glaube ich, als 300 Prophezeiungen im Alten Testament geben, die erste Ankunft Jesu bezeugen und detailliert darlegen, was er alles getan und gemacht hat. Und mit dem Kommen des Herrn Jesus in die Welt haben sich diese über 300 Prophezeiungen buchstäblich erfüllt. Und das Bekenntnis, das legt jetzt dieser Petrus dar. Du bist dieser Gesalbte, der Christus, der Messias, heißt der Gesalbte. Aber mehr noch. Er sagt, du bist nicht nur der Christus, der Gesalbte. Das war ja, David war ja auch ein Gesalbter. Und andere Könige oder Hohepriester waren Gesalbte, Aaron. Ja, du bist noch viel mehr. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und damit bezeugt Petrus etwas Gewaltiges. Du bist Gott gleich. Du bist nicht nur ein irdischer Gesalbter, ein irdischer König, Messias. Du bist direkt der Sohn Gottes. In Johannes 5, 18, da wollen die Juden den Herrn Jesus Christus töten, weil Jesus Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selber Gott gleich machte, heißt es. Also dieser Bibelvers bezeugt, wenn Jesus sagt, ich bin der Sohn Gottes, dann ist er Gott gleich. Darum wollten sie ihn steinigen. Die Juden wussten ganz genau, die haben das verstanden, was Jesus von sich behauptete. Das Bekenntnis ist radikal und das dürfen wir nie verlieren, nie aus dem Auge verlieren. Wenn auch alles um uns herum immer liberaler wird, das dürfen wir nie aus dem Auge verlieren. Und das muss einem auch von oben gegeben sein, das kann man gar nicht so unbedingt. Wer das von ganzem Herzen sagen kann, da würde ich sagen, das ist ihm von Gott geschenkt. Freudig, wenn du jetzt hier heute Morgen sitzt und innerlich weißt, also wenn ich jetzt hier 30 Sekunden stille werde und ich soll bezeugen, was ich über Jesus Christus denke, dann kann ich das Gleiche, was Petrus sagt, auch bezeugen. Er ist der Erlöser, er ist mein persönlicher Erlöser, er ist der Herr der Gemeinde, er ist der Sohn Gottes, jawohl, Gott gleich, hier wurde Gott Mensch in Christus und so weiter und so fort. Freu dich, wenn du das kannst. Da hat Gott dir das geschenkt, du, durch den Heiligen Geist. Du bist von Neuem geboren. Aber dann geht es weiter. Auf dieses kolossal großartige Bekenntnis gibt der Jesus Christus eine Verheißung. Er sagt, das ist jetzt die Offenbarung über Kommendes, das wäre der zweite Punkt. Er sagt in Vers 18, aber auch ich sage dir, Du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen oder meine Versammlung bauen, Gemeinde. Und die Pforten des Hades, andere Übersetzungen sagen Hölle, aber besser übersetzt ist Hades, und die Pforten des Hades werden sie nicht überwältigen können. Klasse. Da sehen wir mal, wie wichtig dieses Bekenntnis in Gottes Augen von oben her war, das Petrus gegeben hat. Kolossal wichtig. Dieses Bekenntnis des Petrus ist ein Fels in der Brandung. Das ist ein Fels, auf dem ein Leuchter steht. Ein unerschütterlicher Fels, wo man drauf bauen kann, wo man drin gegründet sein kann. Da kann man von nichts mehr umgehauen werden. Kein Hades, keine Hölle, kein Tod, kein Teufel kann uns da irgendwie etwas anhaben. Und das ist es, glaube ich persönlich, was Jesus Christus sagen will. Wenn er sagt, auf diesen Felsen, Petrus, werde ich meine Gemeinde bauen. Was will er dann damit sagen? Auf dieses dein Bekenntnis, das du gerade geäußert hast, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, auf dieses Bekenntnis wird die Gemeinde gegründet. Und dieses Bekenntnis ist gleichsam ein Fels. Und darum ist der Jesus auch der Fels, ja? Auf dem die Gemeinde oder der Eckstein, auf dem die Gemeinde gegründet ist. Deren Grundlage die Apostel sind, aber der Fels ist der Herr Jesus Christus. Und dieses Bekenntnis, großartig, großartig. Aber zwei Dinge, ich erinnere euch an die Kirche in Berlingen, sonst wären wir am 10. September woanders, in Waldshut, weil wir nicht richtig gelesen haben. Zwei Dinge dürfen nicht übersehen werden. Ich sage ja, wir müssen immer wirklich versuchen, ja, oder uns das angewöhnen, was steht genau da, nie so oberflächlich lesen. Auch mal gut, so einfach durchlesen, aber dann mal sich Zeit nehmen, viel Zeit nehmen, ganz viel Zeit. Jesus spricht ja hier zum allerersten Mal von der Gemeinde. Hat er vorher nie drüber geredet. Relativ spät, finden Sie nicht? Kapitel 16. Das macht er erst, nachdem die jüdische Oberschicht ihn verworfen hat. Vorher hat er immer geredet über das Reich, über das messianische Reich. Und was dazugehört, dass man in das messianische Reich hineinkommen kann. Es ging immer darum. Der Messias ist da. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Über Gemeinde hat er nicht geredet. Und hier redet er jetzt zum ersten Mal über Gemeinde, aber, und das ist ganz wichtig, zukünftig. Zukünftig. Er sagt, auf diesen Felsen, also auf dieses Bekenntnis, Petrus, werde ich meine Gemeinde bauen. Das kommt erst noch. Das heißt, damals in den Evangelien war Gemeinde noch nicht gegenwärtig. Der Herr Jesus hat in den Evangelien noch keine Gemeinde gebaut. Hat er nicht. Er hat eine gewisse Grundlage natürlich mit den Aposteln gelegt, das ist ja ganz klar. Aber hauptsächlich ging es zu dieser Zeit noch um das messianische Reich. Gemeinde hat er noch nicht gebaut. Wann wurde Gemeinde gebaut? Wann fing das an? Nach der Auferstehung Jesu, nach seinem Kreuzestod, seiner Auferstehung Jesu, seine Himmelfahrt und Pfingsten. Und dann lesen wir in der Apostelgeschichte. Die Apostelgeschichte ist das Buch des Gemeindebaus, oder? In den Evangelien wurde noch keine Gemeinde gebaut, aber in der Apostelgeschichte, da geht es dann los. Aber noch etwas. Wir müssen in der Bibel wirklich gut, ich wiederhole mich, lesen und auch unterscheiden. Jesus spricht von der zukünftigen Gemeinde, das haben wir jetzt versucht zu erklären, aber von welcher Gemeinde redet er denn überhaupt? Ja, er redet von Gemeinde, Gemeinde ist Gemeinde, ja, ja, das ist richtig. Aber wissen Sie, worüber er nicht redet? Er redet nicht über Leib Christi. Das hat er in den Evangelien noch nie getan. Er sprach über eine zunächst über eine jüdische Gemeinde. Und tatsächlich, wenn Sie die Apostelgeschichte lesen, Apostelgeschichte Kapitel 2, der Heilige Geist, Pfingsten, ja, wird ausgegossen, ja, da war kein Heide dabei. Das waren alles nur Juden. Das war eine jüdische Gemeinde. Die Gemeinde, wie wir sie heute haben, dass da dann plötzlich auch die Nationen hinzugetan werden und eingepfropft werden und dann aus Juden und Heiden ein Leib besteht, erkennbar wird, das war damals noch nicht offenbar und darüber hat Jesus nicht gesprochen. Darüber hat er nicht gesprochen. Er hat über Gemeinde gesprochen, aber noch nicht über den Leib Christi. Er hat noch nicht gesagt, ja, dann kommen auch die Nationen hinzu. Ja, jetzt werden Sie vielleicht sagen, ja, aber er hat doch gesagt, das Reich wird euch genommen werden und einem anderen Volk gegeben werden. Ja, eben was? Das Reich. Da redet er nicht von Gemeinde. Er redet von dem Reich. Das damalige Volk hat das Reich verloren. Ein anderes Volk in späterer Zukunft wird dieses Reich einnehmen. Da ging es noch nicht um Gemeinde. Die Gemeinde war noch ein wohlgehütetes, göttliches Geheimnis. Natürlich ist sie Pfingsten entstanden, ja, das ist ja klar. Und dann entwickelt es sich aber langsam, ja, in Kapitel 8 kommen die Samariter hinzu und dann in Kapitel 10 auf einmal die Heiden, die richtig tiefen Heiden, römischer Soldat, Cornelius und so weiter und so fort. Und erst dann ist der Leib Christi da, nach meiner Erkenntnis. Alles vorher war schon klar. Aber was dann noch kam, das war noch nicht offenbart. Ich finde schon, dass man das lesen muss, weil das sagt ja auch, die Apostel sagen das ja selber. Paulus sagt das ja, die Gemeinde als der Leib Christi war ein Geheimnis, das ist erst kundgetan worden durch die Apostel, vornehmlich durch den Apostel Paulus. War vorher nicht unbekannt, wusste keiner was von. Hat auch Jesus nie drüber geredet. Und jetzt sagt der Herr Jesus, aber, müssen wir wieder genau lesen, ich erinnere an Berlingen, ich lese jetzt mal falsch. Und dir, Petrus, ja, dir werde ich den Schlüssel des Reiches der Himmel geben. Okay? Nicht? Uli? Dir werde ich den Schlüssel des Reiches geben. Was steht da? Wer kann es mir sagen? Dir werde ich die Schlüssel des Reiches geben. Nicht Einzahl, den Schlüssel des Reiches, sondern Mehrzahl, die Schlüssel des Reiches. Ja, wir meinen ja jetzt immer so landläufig, meinen das ja die Leute, ja, der Petrus, der ist da oben im Himmel, der steht da vor der Pforte, der heiligen Pforte und dann steht er da mit seinem Schlüssel und dann jeder, der da rein will, der wird dann erstmal gefragt, du bist denn immer lieb und brav gewesen, hast das Essen immer aufgegessen und so. Und dann, wenn er dann sagt, ja, oder sie sagt, ja, ja, gut, dann kannst du rein. Und wer dann böse gewesen ist, nee, du kommst in die Hölle. Aber das ist ja sowas von unbiblisch. Aber eins ist klar, der Petrus wurde gebraucht für die Gemeinde und auch hin zur Leibesgemeinde, obwohl sie noch nicht offenbar war. Wenn der Herr Jesus von einer Mehrzahl spricht, also sagt, ich werde dir die Schlüssel geben. Die Schlüssel sind wenigstens zwei. Können aber auch drei sein, nicht wahr? Und es sind drei Schlüssel. Warum sind es drei Schlüssel? Zu drei verschiedenen Türen. Nicht ein Schlüssel für drei Türen, sondern drei Schlüssel für drei Türen, weil jedes Mal etwas ganz Neues passiert. Der erste Schlüssel war Pfingsten. Mal gucken hier. Der erste Schlüssel war Pfingsten. Jesus schließt die Tür auf für eine jüdische Gemeinde. Der zweite Schlüssel war in Apostelgeschichte Kapitel 8, die Samariter kommen zum Glauben. Das waren so, sagen wir mal, so ein Mischvolk, ja? Bisschen mit den Juden und bisschen nicht und die Gesetze und so angenommen der Juden und glaubten auch an Jakob und so weiter, all diese Geschichten, ja? Und diese Samariter waren ja von den Juden gemieden und gehasst. Und jetzt plötzlich passiert etwas, damit hat eigentlich gar keiner gerechnet. Der Philippus, der geht da nach Samaria und evangelisiert. Und da bekehren sich die Samariter. Ja, was ist denn jetzt? War doch immer jüdische Gemeinde. Jetzt kommt doch plötzlich Samariter dazu. Und dann muss der Philippus, was muss er machen? Er muss jetzt den Petrus rufen, den Petrus und Johannes. Und die kommen nach Samaria. Und was machen die? Die beten mit denen, legen ihnen die Hände auf und die empfangen den Heiligen Geist. Bumm, eine neue Tür geht auf. Und die Schlüsselperson ist wieder Petrus. Und dann drittens, die Tür zu den Heiden in der Apostelgeschichte Kapitel 10. Und das ist jetzt die Wende überhaupt im Neuen Testament. Der Cornelius da mit seinem Haus und so. Und der Petrus kommt und dass das alles ganz neu war, wird ja schon ersichtlich, dass da dieses Tuch vom Himmel kommt, nicht wahr? Mit reinen und unreinen Tieren und jetzt ist alles gemischt, vermischt und da kommt eine Stimme vom Himmel und sagt, schlachte und iss. Und der Petrus ist von den Socken, er sagt, es geht doch nicht, hab ich noch nie gemacht. Und dann sagt die Stimme, was Gott gereinigt hat, mach du nicht unrein. Das hat er vorher nicht gewusst. Dafür gab es auch vorher keine Offenbarung. Ja, und dann kommen da diese Leute. Und er geht schlussendlich nach Caesarea, das andere Caesarea am Mittelmeer, wo der Hauptmann Cornelius wohnte mit seinen Leuten. Und dann hat er ihnen da das Evangelium Jesu verkündigt. Und auf einmal passiert was. Was passiert? Was passiert auf einmal? Ich sag mal so, ein neues Pfingsten. Ein zweites Pfingsten. Ein eigenständiges Pfingsten für die Menschen aus den Nationen. Der Petrus erzählt ihnen da das Evangelium und auf einmal tut sich der Himmel auf und der Heilige Geist fällt herab auf sie und die reden auch in Zungen. Und dann sagt Petrus ja auch nachher in seinem Bekenntnis den Juden gegenüber, die das nicht fassen konnten, wie kann jetzt die Heiden auch den Heiligen Geist empfangen, wie wir, am Pfingster. Als ich aber zu ihnen redete, fiel der Heilige Geist auf sie und jetzt sagt er, so wie auch auf uns am Anfang, zu Pfingsten. Ja, und als sie das dann gehört hatten, beruhigten sie sich, heißt es in Vers 18, Apostelgeschichte 11, 18, und verherrlichten Gott und sagten, also hat Gott auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. Das war bis jetzt unbekannt, dass die Nationen teilhaben sollen, ins messianische Reich zu kommen. Das war klar. Das ist schon im Alten Testament deutlich gewesen. Aber dass jetzt hier so etwas entsteht, also da waren die überrascht. Und liebe Geschwister, nicht, dass die das hätten wissen können, nein, sie haben es nicht gewusst, weil es ein Geheimnis war. Das hatte Gott in seinem Herzen und das hat er dann erst zu seiner Zeit offenbart. Und es ist einfach so, das hat er dem Apostel Paulus offenbart in Epheser Kapitel 3. Und so ist auch eigentlich der Apostel Paulus der Einzige im Neuen Testament, der immer wieder von diesem Leib des Christus spricht. Er sagt, jetzt ist was ganz Neues. Und dazu ist auch er eigentlich erwählt worden, ist etwas ganz Neues, etwas nie Dagewesenes. Davon ist nie gesprochen worden vorher. Gemeinde aus Nationen aus Juden, die einen Leib bilden. Und dann geht es weiter, der dritte Hauptpunkt und auch der letzte, die Offenbarung über Bleibendes. Der Herr Jesus sagt jetzt dem Petrus: Und was irgend du auf der Erde binden wirst, wird in den Himmeln gebunden sein. Und was irgend du auf Erden lösen wirst, wird in den Himmeln gelöst sein. Gewaltige Offenbarung. Gewaltige Verheißung. Und die ist, das sage ich Ihnen gleich vorweg, das ist eine rein apostolische Verheißung. Die kann keiner für sich nehmen, irgendwo. Und sagen, ja, das gilt mir jetzt auch. Was ich jetzt hier binde, ja, wenn ich dich jetzt binde im Geist, dann bist du gebunden, du böser Du. Das geht nicht. Es konnten nur die Apostel binden und lösen. Zum Beispiel, sie bringen uns die apostolischen Briefe, die für uns, was sind, bindend sind, oder? Und die sind genauso vom Himmel gegeben wie die Evangelien, was Jesus gesagt hat. Genau das Gleiche. Sogar noch mehr. Und Jesus hat ja gesagt, das kommt von mir, das kommt von meinem Geist. Was bedeutet das, diese Vollmacht, die Petrus bekommt, aber dann übrigens auch nicht nur Petrus, sondern auch die anderen Apostel. Es war dann später so, dass es heißt, dass auch die übrigen Apostel diese Vollmacht bekämen. Und das steht dann im Zusammenhang mit der sogenannten Gemeindezucht, ja. Also da sagt der Jesus in Matthäus Kapitel 18, Vers 15 bis 20, da steht das, er sagt, du, wenn dein Bruder gegen dich sündigt, dann geh hin und ermahne ihn. Und wenn du ihn gewinnst, dann ist alles gut, wunderbar. Aber wenn er sich bockig stellt, stur stellt, dann nimm noch zwei, drei Leute dazu als Zeugen und dann musst du mit ihm nochmal reden, mit den Zeugen. Und wenn er dann hört, gut, und wenn nicht, ja, dann musst du ihn vor die Gemeinde tun. Und wenn er dann hört, ist gut, aber wenn er dann nicht hört, dann müssen diese zwei, drei Zeugen in Zusammenarbeit mit der Gemeinde, ja, die müssen dann den in Gemeindezucht tun. Und jetzt sagt Jesus in Vers 18, also mitten in dieser Geschichte, wahrlich, ich sage euch, was irgend ihr auf Erden binden werdet, wird im Himmel gebunden sein, was irgend ihr auf Erden lösen werdet, wird im Himmel gelöst sein. Also er sagt damit, wenn ihr dann in eurer apostolischen Vollmacht, die ich euch gegeben habe, diesen Mann oder diese Frau oder diese Leute bindet, dann hat das Gültigkeit auch im Himmel. Das wird dann vom Himmel bestätigt. Und darum sagt Jesus jetzt in diesem Zusammenhang, das gehört alles zu derselben Geschichte der Gemeindezucht, denn wo zwei oder drei versammelt sind, in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Ich habe mich da oft bei ertappt. Mich selber. Dann betet man vielleicht oder denkt, ja, wir sind ja jetzt als Gemeinde hier versammelt. Wir sind ja mehr als zwei oder drei. Also ist der Herr Jesus ja jetzt unter uns. Ist er sowieso. Ist er sowieso immer. Weil er hat doch gesagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Er wohnt ja in uns durch seinen Geist, oder? Wie könnte er da sein, wie könnte er mal nicht da sein? Geht doch gar nicht. Sehen Sie, das ist gar nicht gemeint. Und was ist, wenn ich alleine bin, wenn ich im Wald spazieren gehe und bete? Dann bin ich ja nicht zu zweit oder zu dritt. Ist dann der Herr nicht da? Das bezieht sich auf diese Gemeindezucht. Der Herr sagt damit, wenn ihr dann einen Menschen, der nicht hören will, der ungehorsam ist oder so, wenn ihr den dann, sagen wir mal, jetzt verurteilt oder bestraft, dann bin ich dabei. Das ist bestätigt durch meine Gegenwart. Und das ist ja dann übrigens auch passiert. Apostolische Vollmacht, das haben wir nicht. Petrus verurteilt Ananias und Sapphira, oder? Das wurde vom Himmel her bestätigt. Sind tot umgefallen. bin ich mitten unter ihnen. Gott sei Dank, da gebe ich mal Brief und Siegel drauf. Paulus nachher, wir haben das am letzten Donnerstag behandelt, das war gerade der Text, 1. Korinther 5, 1 bis 8. Paulus übergibt einen Mann, der gehört ja auch zu den Aposteln, einen Mann, der schwer sich versündigt hat, übergibt er in die Hände Satans. Können wir nicht machen, kann nur ein Apostel tun, nur in der apostolischen Zeit. Und er sagt, das tue ich, indem ich mit meinem Geist unter euch bin und mit euch zusammen, ja, zwei oder drei versammelt sind, werde ich diesen Mann dem Satan übergeben. Und das wird von Himmel bestätigt. Da ist Jesus dabei. Er gibt sein Ja und sein Amen. Und dann die vielen anderen Dinge. Übrigens, ich sagte ja schon, die Verfassung der apostolischen Briefe, ja, das sind alles bindende Briefe, was ihr bindet, was ihr den Menschen sagt. Also unterschlagen Sie nicht, da gibt es ja tatsächlich Leute, wenn ich das nicht selber gehört hätte. Und Entschuldigung, das war sogar ein messianischer Jude. Da war ich in einem Vortrag, das war damals in Israel, und da sprach ein messianischer Jude und dann sagte er auf einmal so, immer so komisch da, ja, und die Autorität der Worte Jesu und Paulus, da war dann so ein bisschen, oder Petrus, das war so, dann bin ich nachher, habe ich mich gemeldet, habe ich gesagt, hören Sie mal, stellen Sie die Worte Jesu höher ein als die des Paulus? Und dann wollte er sich zuerst rausreden und hat gesagt, das habe ich nicht gesagt. Aber wir vergleichen das mit den Worten Jesu. Und wenn das dann nicht übereinstimmt mit den Worten Jesu, dann werden die Worte des Paulus oder des Petrus oder des Johannes verworfen. Darf doch wohl nicht wahr sein. Das Wort eines Paulus, eines Petrus, eines Johannes oder wer auch immer, ja, Judas und so weiter, Hebräerbrief, diese Worte sind nicht minder inspiriert, die kommen direkt von Jesus. Das hat Jesus ihnen ja gesagt, ich kann euch nicht alles geben jetzt, ist zu früh. Aber ich werde in meinen Geist geben und dann werde ich euch Dinge offenbaren, die ich euch jetzt noch nicht offenbaren kann, weil die so großartig sind. Also machen Sie bloß keinen Fehler und stellen Sie die Worte der Evangelien über die der Apostel. Im Gegenteil, die apostolischen Briefe bringen uns manchmal Offenbarungen, die über die Evangelien hinausgehen. Für Gemeinde. Und darum müssen wir das ganz, ganz hoch einschätzen und dürfen nie einen Unterschied machen. Einsetzung der Älteste war durch die Apostel gegeben worden. Erweiterte Anordnungen für die Gemeinde. Alter Bund, neuer Bund, Gesetz, vollkommene Gnade. Ganz neue Offenbarungen. Es gibt allein von Paulus, glaube ich, mindestens, ich würde mal so sagen, ich will mich jetzt nicht festnageln lassen, aber ungefähr 14, glaube ich, 14 Geheimnisse, die dem Apostel Paulus offenbar waren, wurden, die vorher nicht bekannt waren, worüber Jesus auch nie geredet hat. Alles binden und lösen oder das Vermitteln der Gabe des Heiligen Geistes. Die Apostel konnten jemandem die Hände auflegen, dann kriegten die den Heiligen Geist. Die Epheser zum Beispiel, in Ephesus Jünger, ja, die nur auf Johannes den Täufer getauft waren, oder Apollos und so weiter und so fort. Also das kommt vom Himmel, wie auch vorher, das hat der Vater dir offenbart. Aber ich muss zum Schluss kommen und ich möchte ja auch hier, das ergreift mich eigentlich, dass der Herr Jesus über diese Gemeinde sagt, aus der ja dann der Leib Christi entsteht, das ist ja der Anfang Pfingsten, es wächst dann wachstümlich und durch neue Offenbarungen. Und dann sagt doch der Herr Jesus, und die Pforten des Hades werden sie, also die Gemeinde, nicht überwältigen. Das ist überwältigend. Einmal gibt der Herr damit offen zu, als ein Hinweis, dass die Gemeinde Jesu ist alle Zeit ein Angriffsziel des Teufels. Darum sagt er, der Hades wird die Gemeinde nicht überwinden, weil sie ständig angegriffen wird, durch die Geschichte, durch die Jahrhunderte hindurch. Das hat damals angefangen, ich lese gerade die Apostelgeschichte morgens so für mich durch, und die Apostel bezeugen das. Paulus sagt, also ich weiß nur, der Heilige Geist offenbart mir das, von Stadt zu Stadt werde ich verfolgt und geschlagen und komme ins Gefängnis, und die Juden sind hinter mir her und die wollen mich umbringen, und wir haben Hunger und Durst und nicht genug Kleidung und müssen selber arbeiten mit unseren Händen und so weiter. Also das war grausam, wie der Teufel diese Botschaft kaputt machen wollte. Also ein ständiger Kampf findet statt. Aber es ist tröstend zu wissen, dass Gott uns verspricht, dass der Hades uns nie bezwingen kann. Die Tore oder Pforten, das ist ja auch ein Bild für Macht, für Kraft. Ne? Die Gefängnistüren, wenn die zu sind, sind sie zu. Oder die was weiß ich da, bei den die Stadttore damals, ja, um die Stadt herum oder an einer Burg oder dergleichen. Seht, dass wir das doch persönlich mitnehmen könnten, die Verdammnis darf über die Gemeinde ihre Tore nicht schließen. Die Verdammnis wird nie mehr siegen. Jeder, der an Jesus glaubt, verfällt nicht dem Schicksal des Hades oder der Hölle, wie man auch sagt. Der Teufel darf uns nicht mehr beherrschen. Die Welt hat im Grunde genommen keine Macht mehr über uns. Die können uns töten, aber nicht aus der Hand Gottes reißen. Die Gemeinde Jesu ist dem Reich dieser Welt entrissen und dem Reich Jesu zugestellt. Der Tod kann einen Christen nicht für sich behalten. Die Pforten des Hades werden die Gemeinde nicht überwinden. Die Gemeinde wird alle Angriffsziele überwinden und zum Schluss triumphieren mit Jesus Christus in Herrlichkeit. Sie wird mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit, wenn er wiederkommt. Ich las dieser Tage ein Wort, Kolosser Kapitel 3, Vers 3, da ging mir das Herz auf. Unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ja, wenn wir das jetzt mal so auseinandernehmen. Unser Leben ist verborgen mit Christus, das heißt zusammen mit Christus in Gott. Ja, was kann dir denn da noch passieren? Welcher Teufel will dich denn da rausreißen? Dein Leben ist verbunden mit Christus. Also wer dich angreift, greift Christus an. Dein Leben ist mit Christus in Gott. Wer Christus angreift, greift Gott an. Wir sind von Gott umhüllt, wir sind geborgen und verborgen in Gott, und Gott lebt in uns. Darum können die Pforten der Hölle uns nicht überwinden. Ich möchte schließen mit einem schönen Beispiel, das ich dieser Tage las, von John Bunyan. Das ist ja der Mann, der die Pilgerreise geschrieben hat, dieses berühmte Buch, die Pilgerreise. Und auch der hatte seine Kämpfe, der war ja auch oft im Gefängnis. Und so, und der hatte einmal große, große innere Nöte und auch Selbstzweifel. Er wusste nicht mehr ein noch aus, und es ging so weit, es war so schlimm mit ihm gewesen, dass er sogar immer dann, wenn er an Gott dachte oder beten wollte, dann kamen ihm lästerliche Gedanken in den Sinn. Er wusste nicht mehr ein noch aus, und er sackte immer tiefer und tiefer, und eines Tages, er bat dann Gott darum, er möchte ihm doch einfach irgendwie zeigen, Herr, dass ich doch gerettet bin, dass du mich liebst und so weiter. Und dann ging er mal spazieren, alleine, und auf einmal, er wusste gar nicht, wie das jetzt geschah, auf einmal so in seinem Herzen, da hat er das Empfinden, als wenn da etwas spricht und sagt, du, deine Gerechtigkeit ist im Himmel. Ach, und dann war er so getröstet, und im selben Moment fiel das von ihm ab wie so eine riesige Last. Und dann ging er nach Hause, und dann hat er gesagt, aber das möchte ich jetzt in der Bibel lesen. Und dann hat er die Bibel aufgeschlagen und gesucht und gesucht und dann kam er auf 1. Korinther Kapitel 1, Vers 30 und da heißt es dann eben unter anderem, Jesus Christus ist uns gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Heiligung, zur Erlösung. Und da sagt er, als er an dieses Wort kam, Jesus ist uns gemacht zur Gerechtigkeit, da hat er gedacht, ja. Und dieser Jesus ist ja im Himmel. Und dieser Jesus ist ja zu Rechten Gottes des Vaters. Also stimmt das ja, meine Gerechtigkeit ist im Himmel. Wer kann mich dann dieser Hand entreißen? Corrie ten Boom sagte, für ein Kind Gottes ist kein Abgrund so tief, dass Jesus einen nicht herausholen könnte. Amen. Ich darf noch beten. Liebevoller Vater, du hast so großartige Gedanken. Wir haben das eben in dem Lied gehört. Wir hatten noch keine Augen, da hast du uns schon gesehen. Wir hatten noch keine Arme, da hast du schon an deine Hand genommen. Wir konnten noch nicht sprechen, da hast du schon zu uns geredet. Auch so gewaltige Dinge in der Bibel, die fortlaufenden Offenbarungen zu immer mehr, zu immer mehr, zu immer tiefer, zu immer herrlicher, zu immer höher. Wir können dich nur anbeten. Und wir können nur sagen, Herr, wohl dem, der dir gehört, der ein Kind Gottes ist, der in Jesus verborgen ist mit Christus in Gott. Das hast du uns geschenkt. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben, die ganze gesamte Bibel, Altes, Neues Testament und die weiterführenden Offenbarungen. Herr, lass uns doch bitte darin wachsen. Treib uns an durch deinen Geist, dass wir auch gewillt sind, mehr zu lernen. Danke für diesen schönen Sonntag und Herr, dass du jetzt Gnade gibst, bitte, wenn wir wieder nach Hause gehen. Du möchtest uns auch beschützen, auch vor Krankheit, Herr, so du willst, vor dem Coronavirus. Auch da kannst du retten und heilen und helfen. Das wissen wir wohl. Dein Wille wird geschehen. Wir danken dir dafür. Amen.